Ihr Lieben, vor zwei Jahren hatten wir den Künstler Frank Kampmann hier bei uns zu Gast und einige erinnern sich vielleicht, dass wir an diesem Abend viel gelacht haben. Aber wir durften auch eine wichtige Lektion über den Segen Gottes dort erlernen. Der Segen Gottes ist nämlich unerschöpflich und er braucht Gefäße, die sich von ihm füllen lassen. So wurde diese Segenskanne, die wir hier sehen, während der Vorstellung bestimmt 10-mal in diesen Eimer entleert. Und jedes Mal hatte ich zumindest den Eindruck, dass die Kanne jetzt wirklich leer ist. Also die Segenskanne muss leer sein nach dem 10. Mal spätestens. Aber beim nächsten Mal kam wieder etwas heraus, ohne dass die Kanne jemals nachgefüllt wurde. Erstaunlich. Aber so ist das, wenn wir wirklich darauf vertrauen, dass der Segen Gottes in unser Leben hineinfließt. Gott will die Leere in unserem Leben ausfüllen und deswegen ist sein Segen unerschöpflich. Das durfte auch eine arme Witwe erfahren, die sich in einer Notlage an den Propheten Elisa wandte. Und so lesen wir in 2. Könige 4. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden, und er hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Ein erster Gedanke: Du hast nicht für alle Zeiten ausgesorgt. Der Mann hatte den Weg eines Propheten eingeschlagen, und eigentlich hätte Gott das doch segnen müssen, oder? Wenn sich jemand mit seinem ganzen Leben für das Reich Gottes einsetzt, dann wird das Gott belohnen. Doch die meisten von uns haben inzwischen erfahren, dass wir auch als Christen nicht für alle Zeiten ausgesorgt haben. Wir bleiben von Gottes Gnade abhängig. Und es kann viel passieren, dass der Segen Gottes zu uns nicht mehr durchdringt. Wie sonst ist es möglich, dass ein Prophet, der gottesfürchtig gelebt hat, seinen Hinterbliebenen einen Berg unbezahlter Schulden hinterließ? Wie passt das zusammen? War eine Krankheit oder ein Unfall vielleicht die Ursache? Oder lag es doch an einem geteilten Herzen? Hatte der Mann über seine Verhältnisse gelebt? Kann man Gott fürchten wollen und gleichzeitig spielsüchtig sein? Kann man als Christ bekannt sein und seine Frau schlagen? Kann man Gemeindeleiter sein und Kinder missbrauchen? Man kann, wie wir leider immer wieder aus den Medien hören. Selbst die Bibel zeigt, dass es zu solchen Widersprüchen kommen kann. David bricht die Ehe, Jakob verdient sich seinen Lebensunterhalt durch Betrug, Simson kann keiner Frau widerstehen. Und wenn du dein eigenes Herz ein wenig kennst, dann weißt du, dass du zu all diesen schrecklichen Sünden auch in der Lage bist. Darum mach dir bewusst, dass du jeden Tag neu auf Gottes Gnade und seinen Segen angewiesen bist. Leider ist es ja so, dass unsere Kinder am meisten unter den Sünden von uns Vätern und Müttern zu leiden haben. Hier in unserer Geschichte greift der Schuldner nach den beiden Söhnen, um sie nach dem Tod ihres verschuldeten Vaters zu Sklaven zu machen. Bjorn schreibt in seinem Buch »Wann ist ein Mann ein wahrer Mann?« »Jungs brauchen Väter wie Bäume den Stamm.« Ich habe starke und robuste Männer in ihren 60ern gesehen, die geweint haben im Angesicht dessen, wer ihr Vater hätte sein sollen. Oder angesichts der unauslöschlichen Spuren, die ein Tyrann hinterlassen hatte, der sich als Vater ausgab. So vieles im Leben eines Mannes kann auf den Vater zurückgeführt werden, Gutes und Schlechtes. Darum möchte ich dich fragen, welches Erbe hinterlässt du? Bist du ein Vorbild für deine Kinder? Ermutig dein Leben dazu, dass deine Kinder Jesus nachfolgen. Oder bist du durch deine Gesetzlichkeit, Mürrischkeit, Nörgelei, Unglaubwürdigkeit, Geiz und Egoismus eine lebenslange Belastung für deine Kinder? König Salomo schrieb, der Schmuck der Kinder sind ihre Väter. Ich denke, er konnte das nur sagen, weil sein Vater David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. David ermutigte seinen Sohn, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen, und er hinterließ Salomo enorme Schätze, damit dieser dem Herrn einen Tempel in Jerusalem baute. So wünsche ich uns, dass wir wirklich neu entdecken, dass wir als Väter und Mütter ganz viel Segen weiterzugeben haben. Bete für deine Kinder, sei ihnen ein gutes Vorbild und hinterlass ihnen ein positives Erbe. Und zweitens, vergiss die Rufnummer Gottes nicht. Erst stirbt der Ehemann und dann soll die arme Frau auch noch ihre Kinder abgeben. Das geht doch nicht. Was für ein Elend, da muss doch jemand helfen. Und tatsächlich fällt der Frau die Rufnummer Gottes ein, 5015. Denn im Psalm 50, Vers 15 verspricht Gott, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Trost, wenn wir uns daran festhalten können und immer wissen, da ist jemand da für uns. Da ist jemand da, der uns helfen kann und will. Der Gott, der das unermesslich große Universum geschaffen hat, der kennt unsere persönlichen Sorgen und Probleme. Der Gott, der jeden einzelnen der Milliarden Sterne mit Namen nennt, der kennt deine persönlichen Wunden und Verletzungen und er sorgt sich darum. So wendet sich die Witwe mit ihrer Not an den, der zur damaligen Zeit von Gott als Retter ausersehen war. Sie geht zum Propheten Elisa. Sein hebräischer Name bedeutet in unserer Sprache, Gott ist Rettung. Da fällt es nicht schwer, eine Linie zu Jesus zu ziehen, denn sein Name bedeutet in unserer Sprache, Jahwe ist Retter. Der Ausleger Hamilton Smith beschreibt den Charakter Elisas sehr treffend mit den Worten, er bringt den Schuldigen Gnade, wandelt aber getrennt von ihrer Schuld. Er macht viele reich mit dem Segen des Himmels, und begnügt sich selbst damit, ein armer Mann zu sein. Ohne Vorräte speist er ganze Armeen. Dinge, die tödlich wirken, macht er harmlos. Ohne Brot speist er eine Volksmenge. Ohne Medizin heilt er Kranke. Ohne Soldaten besiegt er die Feinde. Noch als Toter schenkt er Leben. So wie die Witwe ihre Not bei Elisa hinausschreit, so darfst du dein Herz vor Jesus ausschütten. Denn er ist dein Retter. Du musst deine Probleme nicht in dich hineinfressen. Du kannst sie auch hier in der Gemeinde Hilfe suchen, ohne schief angesehen zu werden. Denn wir leben alle davon, dass Gott seine Gnade und seinen Segen immer wieder über uns ausgießt und uns hilft. So beten wir hier gerne füreinander. Und der ein oder andere fragt vielleicht sogar genauso wie Elisa, was kann ich für dich tun? Darum drittens, erwarte Großes im Glauben. Nach nüchterner Einschätzung hätte Elisa eigentlich sagen müssen, Frau, da kann man nichts mehr machen. Die Schulden müssen natürlich beglichen werden. Doch Elisa ist ein Mann Gottes und kein Fatalist. Ein Fatalist nimmt alles hin, weil er für alles unvermeidlich hält. Elisa aber ist ein Mann Gottes und er glaubt an einen lebendigen Gott, der auch jetzt noch etwas für diese Frau tun kann. Der Prophet weiß, dass diese Krise die Kulisse für ein Wunder werden kann. Und darauf möchte er die Witwe nun vorbereiten. Ein Wunder zu erleben, ist, denke ich, für die meisten von uns ein schönes Ziel. Aber in einer Situation zu stecken, die ein Wunder nötig macht, das wollen die meisten von uns überhaupt nicht. Und doch wählt Gott ja gerade solche Momente, um seine Liebe und seinen Segen zu offenbaren. Jesus sprach in seiner bekannten Weinstockrede davon, wie viel Krise uns Gott manchmal zutraut. Ein Winzer entfernt an einer Rebe fast alles, um sie für etwas Größeres vorzubereiten. Die gesamte Kraft des Weinstocks soll in die Trauben fließen und nicht in die Blätter. Schauen wir uns aber solch einen gestutzten Weinstock an, dann sehen wir nur knorrige Äste. Und doch ist das der ungemütliche Startpunkt einer neuen Entwicklung. Ernst Ginzberg schrieb ein Gedicht, das auch gut von dem Propheten Elisa hätte geschrieben werden können. Zur Nacht hat ein Sturm alle Bäume entlaubt, sieh sie an, die knöchernen Besen. Ein Narr, wer bei diesem Anblick glaubt, es wäre je Sommer gewesen. Und ein größerer Narr, wer träumt und sinnt, es könnte je wieder Sommer werden. Doch grad diese gläubige Narrheit, mein Kind, ist die sicherste Wahrheit auf Erden. Auch Elisa entschließt sich für diese gläubige Narrheit. Er hat einen Weitblick, der auch in einer Sackgasse immer noch einen Weg vermutet. Und da ist tatsächlich ein Weg für die Witwe. Jemand sagte mal, Störungen sind Einladungen. Auch die kleinen und großen Störungen unseres Lebens können zu Chancen werden. Störungen sind Einladungen, durch die Gott und sein Handeln in dein Leben hineinkommen können. Denn durch sie kannst du üben, Gott mehr zu vertrauen. Und ich finde, es gibt wirklich nichts Wichtigeres, was Gott sich von uns wünscht. Darum erwarte im Glauben Großes von deinem Gott und stell Gott zur Verfügung, was du hast. Elisa überlegte, wie kann ich dir nur helfen? Was hast du denn in deinem Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Elisa sucht nach einem Punkt, an dem Gott bei der Witwe anknüpfen kann. Denn oft beginnt Gott mit dem Wenigen, was uns noch zur Verfügung steht. So fragte Gott den kleinmütigen Mose nach dem, was er denn in seiner Hand hält, um das Volk aus Ägypten zu befreien. Und Mose sagt, ein Stab. Ein Stab, mit dem Mose von da an mächtige Wunder in Ägypten tat. Vor der Speisung der 5000 fragt Jesus seine Jünger, wie viele Brote sie denn haben. Es waren nur 5. Aber Gott geweiht vermehrten sie sich, sodass alle satt wurden. 6 leere Wasserkrüge ließ Maria auf der Hochzeit in Kana mit Wasser füllen. Den Rest überließ sie Jesus, der das Wasser in köstlichen Wein verwandelte. Er wollte nicht, dass die Hochzeitsfeier für das junge Paar peinlich endete. Nur noch einen Krug mit Öl hat die Witwe, und doch ist es genug, um durch Gottes Gnade ein Segen zu werden. In diesem Geist haben sich viele Männer und Frauen von Gott schon gebrauchen lassen. Sie haben sich selbst als kleine Gefäße Gott zur Verfügung gestellt. Einer von ihnen war Georg Müller. Ihm lagen die Straßen- und Waisenkinder in England am Herzen und darum gründete er ein Waisenhaus mit folgenden Worten. Ich möchte den Menschen zeigen, dass Gott treu ist und dass man sich rückhaltlos auf ihn verlassen kann. Wenn ich, ein armer Mann, nur mit Hilfe des Gebets und Glaubens, ohne irgendjemanden zu bitten, die Mittel für die Einrichtung und Unterhaltung eines Waisenhauses aufbringe, so wird das den Glauben der Kinder Gottes doch wohl stärken. Am Ende seines Lebens hatte Georg Müller durch Gottes Hilfe über 10.000 Waisenkinder aufgenommen und versorgt. Georg Müller ließ auch das Wenige, was er hatte, mit Gottes Segen füllen und wurde dadurch selbst zu einem großen Segen. Er hat nicht nur auf seine Defizite geschaut, sondern auf Gottes Möglichkeiten vertraut. Und Gott wartet auch bei uns so sehr darauf, dass wir mit unserem Glauben Teil einer Lösung werden. Und sei es nur mit ein bisschen Öl oder mit ein bisschen Geld, Zeit oder Kraft. Meine Frau und ich haben so auch schon einige Male in Menschen und Projekte investiert, weil Gott uns das aufs Herz gelegt hatte. Und wir sind dadurch nicht ärmer geworden, sondern immer wieder reich beschenkt worden. Wir haben Gottes Segen erlebt, dadurch, dass wir uns Gott zur Verfügung gestellt haben. 5. Schaff Platz für Gottes Segen. Elisa sagte, gut, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegel die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße und sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Von Nachbarn leere Gefäße zu erbitten, erfordert Glauben und Mut. Was ist, wenn die Leute fragen, wozu diese Gefäße gebraucht werden? Die Frau macht sich ja zum Gespött der Leute, wenn sie womöglich alles unbenutzt zurückbringen wird. Aber die Witwe vertraut den Worten Elisas. Sie glaubt und geht. Und sie macht eine wunderbare Gotteserfahrung. Bei Jesus können wir etwas ganz Ähnliches erleben. 10 aussätzige Männer werden von Jesus zu einem Priester geschickt, der ihnen ihre Heilung bestätigen soll. Und obwohl sie immer noch aussätzig sind, gehen sie tatsächlich los. Ohne Vertrauen wären sie nicht geheilt worden. Jesus möchte diese Art von Vertrauen auch in unserem Leben tief verwurzeln. Das ist ihm so wichtig, dass er uns empfiehlt, jede Ablenkung auszusperren. Die Welt, in der wir leben, glaubt nur an das, was sie sieht. Da ist es schwer, solch einen Glauben zu leben, wie er von der Witwe erwartet wurde. Und trotzdem lohnt es sich, mal die Tür auszusperren, die Augen zu schließen und sich auf Gottes Welt zu konzentrieren. Was für ein Segen wartet da auf uns? Darum zieh dich doch täglich immer mal für 15 Minuten zurück. Lies ein Kapitel in der Bibel und bete. Sag Jesus, was du auf dem Herzen hast, und dann hör auf das, was er dir zu sagen hat. Du wirst staunen, wie viel Segen in dein Leben fließt. Oft ist es nicht so spektakulär wie bei der Witwe, aber es ist nicht weniger real. Dem einen hilft Jesus, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Einem wie Jürgen Klopp hilft Jesus, in einem stressigen Beruf nicht verrückt zu werden. Und Felix Seibel aus Münster bekennt, dass er ohne die Stille vor Gott niemals den Mut hätte, als Skeleton-Pilot mit 145 Stundenkilometern einen Eiskanal herunterzurasen. So schnell geht es in deinem und meinem Leben hoffentlich nicht zu. Aber probier das mit der Stille vor Gott doch mal aus. Schaff Platz für Gottes Segen und lass dich von ihm erfüllen. Denn erst als die Witwe es wirklich wagte, den Rest ihres Öls in die neuen großen Gefäße zu gießen, begann das Wunder. Der Segen begann zu fließen. Darum sechstens, begrenze Gott nicht durch deinen Kleinglauben. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll, und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Mit Staunen und Dankbarkeit sehen die Witwe und ihre Söhne, wie wirklich jedes vorhandene Gefäß im Haus gefüllt wird. Ich stelle mir vor, was sie dabei wohl gedacht haben. Wären wir doch nicht nur in der Nachbarschaft Gefäße einsammeln gegangen. Was wäre alles möglich gewesen, wenn wir in der ganzen Stadt nach Gefäßen gesucht hätten? Denn es fehlte ja letztlich nicht am Öl, sondern an leeren Gefäßen. Leider setzen auch wir manchmal dem Segen Gottes Grenzen. Manchmal sind wir nicht leer genug, um uns von Gottes Segen erfüllen zu lassen. Und ein anderes Mal halten wir nicht still genug, um den Segen Gottes zu empfangen. Wie sieht es zum Beispiel heute Morgen mit deiner Aufmerksamkeit aus? Ist dein Körper von gestern erholt genug, um die Gegenwart des Geistes Gottes erfassen zu können? Oder hält dich die Müdigkeit davon ab, den vollen Segen Gottes zu empfangen? Gestern hat Daniel Rother seine Bibelschulausbildung in Bochum begonnen. Er verbindet diese Zeit ganz intensiv mit der Hoffnung, dass seine Fähigkeiten vom Segen Gottes erfüllt werden. Welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen könntest du dir vielleicht aneignen, damit Gott sie mit seinem Segen erfüllen kann? Wäre vielleicht das Leitertraining solch ein Gefäß, mit dem du den Segen Gottes auffangen kannst? Auch Gebäude sind im Grunde leere Gefäße, die Gott mit Segen erfüllen möchte. Was könnte alles auf dem ungenutzten Platz, auf dem Nachbargrundstück entstehen? Ich hoffe jedenfalls, wir werden eine Gemeinde, die immer mehr Segen Gottes glauben kann, als sie momentan sieht. Eine Gemeinde, die Gott nicht durch ihren Kleinglauben begrenzt. William Carey sagte, erwarte Großes von Gott und unternimm Großes mit Gott. Mit diesem Motto brach Carey Ende des 18. Jahrhunderts nach Indien auf. Er übersetzte die Bibel ins Hindi, Bengali und Urdu. Außerdem gründete er viele Gemeinden, sodass sein Einsatz dazu beitrug, die Weltmission in Gang zu setzen. Noch heute ist dieser Mann für viele Missionare ein Vorbild. Darum siebtens, lebe im Segen Gottes. Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkauf das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können. Mit anderen Worten, es ist genügend vorhanden, um die Vergangenheit zu bereinigen. Die Schulden können mit dem Segen Gottes getilgt werden. Und es ist auch genügend für die Gegenwart vorhanden. Gott sorgt wirklich gut für seine Leute. Er ist der gute Hirte, dir wird nichts mangeln. Und der Segen Gottes reicht sogar für die Zukunft. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Der gute Hirte hat einen Plan für dein Leben und er wird dich sicher ans Ziel bringen. Paulus ermutigte die Korinther daher mit den Worten: Gott vermag jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, selbst überströmend seid zu jedem guten Werk. Mich hat dieser Bibelvers und auch die Geschichte von der Witwe an einen römischen Brunnen erinnert, wie ihr ihn hier seht. Er quillt von Wasser über und füllt Schale um Schale mit dem lebensspendenden Nass. Genauso fließt der Segen Gottes. Und Gott wünscht sich von uns, dass wir ihn nicht mehr begrenzen. Er will in dir und durch dich strömen. Ja, Gott ist immer mächtig und willens genug, dir reichlich zu geben, was du brauchst. Das Einzige, was seinem Segen Grenzen setzt, bist meistens du selbst. Dass die Geschichte von dieser Witwe in der Bibel steht, will uns doch ganz deutlich sagen, wie gütig Gott ist. Er will, dass du weißt, es spielt keine Rolle, was scheinbar dein Los im Leben ist. Entscheidend ist allein, dass du weißt, wer du sein möchtest und dass du Jesus darum bittest. Denn wenn du einfach und glaubensvoll um den Segen Gottes betest, wird das deine Zukunft nachhaltig verändern. Ich habe vor 17 Jahren angefangen, täglich um den Segen Gottes zu beten. Dabei habe ich mir das Gebet des Jabez zum Vorbild genommen. Jabez hatte auch keinen guten Start in sein Leben. Seine Mutter nannte ihn nämlich Schmerz. Aber er wurde verwandelt, als er betete: Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Das bete auch ich seitdem täglich. Und Gott hat mein Gebiet tatsächlich in all den Jahren erweitert. Er hat uns zum Beispiel vor 16 Jahren Zwillinge geschenkt, an denen wir täglich neu erleben können, wie Gott uns segnet. Wir haben in all den Jahren auch gelernt, dass Segen Arbeit mit sich bringt. Aber es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Denn alle unsere Kinder sind eine große Freude und ein großer Segen für uns. Und das gilt für alles, was Gott uns schenkt. Es bedeutet manchmal auch Verantwortung und Arbeit, aber es ist so viel Glück und Freude damit verbunden. So möchte ich euch Mut machen, den Segen Gottes auch für euer Leben zu ergreifen. Stell dir einfach Folgendes vor: Du stehst vor diesem Brunnen des Segens. Bisher hast du immer mal nur ein bisschen mit deiner Hand geschöpft, um den kommenden Tag zu überstehen. Doch heute springst du einfach in die Fluten. Lass dich von den liebevollen Wogen der Kraft und des Segen Gottes umspülen und trink aus dem Brunnen des Segens.